Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider, willkommen. Ist das Europa? Diese Frage war gestern bildschirmfüllend und zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen zu lesen. Und zwar am Ende einer Kurzdoku aus dem griechischen Flüchtlingscamp Moria. Das Entertainer-Duo Joko und Klaas hatte wieder 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben gewonnen und nutzte sie, um den 21-jährigen Milad Ebrahimi seine Geschichte erzählen zu lassen.
There is no suitable doctors, there is no food distribution. And we just broken. We just, why? Is it really? This is Europe.
Es gebe weder Ärzte noch werde Essen verteilt. Das sei Europa, fragt der Afghane, der seit Januar in Moria wohnt. Journalistisch war die Doku nicht, Behörden und Politiker kamen nicht zu Wort. Stattdessen waren in dem Film Familien zu sehen. Polizei, die Tränengas verteilt, verletzte Kinder, Chaos. Ist das Europa? Wir stellen diese Frage heute in anderer Sache. In Ungarn geht es mit der Pressefreiheit bergab und die EU scheut sich bislang, dagegen entschlossen vorzugehen. Mehr dazu gleich. Wir beginnen aber in Deutschland, genauer in Berlin. Dort hat das Ehepaar Holger und Silke Friedrich letzten Herbst dem Medienhaus Dumont die Berliner Zeitung abgekauft, zusammen mit ihrer Boulevardschwester Berliner Kurier. Holger und Silke Friedrich sind Neulinge in der Medienbranche. Entsprechend groß war die Neugier, wie sich die beiden als Zeitungsbesitzer schlagen. Und darüber spreche ich jetzt mit Claudia van Laak aus unserem Landesstudio in Berlin. Sie haben für uns zum Thema recherchiert. Wie einfach war es für Sie, hinter die Kulissen der Berliner Zeitung zu schauen?
Na, das war gar nicht so einfach, nämlich der Eigentümer Holger Friedrich, der hat ein Interview abgelehnt, er hat auch meine schriftlichen Fragen nicht beantwortet. Eine Chefredakteurin, einen Chefredakteur kann man nicht fragen, dieses Amt ist nämlich nicht besetzt. Der letzte Chefredakteur, der hat schon im Februar das Handtuch geworfen, nach 3 Wochen im Amt. Das heißt, ich habe da andere Quellen angezapft für meine Recherche.
Sie werden ja auch sicherlich einen Blick in die Zeitung geworfen haben. Wie hat sich das Blatt unter den neuen Besitzern denn verändert?
Ja, die neuen Eigentümer, das Ehepaar Silke und Holger Friedrich, die haben wirklich beiden Zeitungen einen Digitalisierungsschub verpasst. Das kann man nicht anders sagen. In kürzester Zeit wurde da eine neue Webseite aus dem Boden gestampft. Da hat sich sehr viel getan. Holger Friedrich stammt ja aus der Tech-Branche, ist Softwareunternehmer. Wenn man einen Blick in die gedruckte Zeitung wirft, da fällt auf, sie ist sehr viel luftiger geworden. Da kann man sagen, das ist leserfreundlicher, heißt aber auch gleichzeitig weniger Inhalt. Die Kooperation mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die wurde beendet und das bedeutet, dass die Berichterstattung über sämtliche Bundesthemen, die müssen jetzt die Redakteurinnen und Redakteure komplett selber stemmen. Guckt man sich das Blatt an, dann fällt das auf. Also es gibt sehr viel DPA-Übernahmen, wichtige Autorinnen und Autoren, die haben ja der Berliner Zeitung den Rücken gekehrt, schon vor Jahren. Und was auch auffällt, es fehlt da so an einer Blattlinie, wirklich an einem publizistischen Konzept, ist so mein Eindruck. Ich gucke mir den Aufmacher an von heute, die Rede von Ursula von der Leyen, das ist logisch. Der Aufmacher gestern, der war allerdings ein wirklich sehr kleines, sublokales Berliner Kulturthema. Und da habe ich mich gefragt, was steckt da für eine Linie dahinter? Die Berliner Zeitung ist ja immer noch eine Ostzeitung und da liegt natürlich auch Potenzial drin. Zum Teil wird das auch bedient. Es gibt eine umfangreiche Reihe zum 30. Jahrestag, aber mir fehlt da wirklich so die Linie dabei.
Wie sehr mischen sich die beiden neuen Besitzer denn überhaupt ins Tagesgeschäft ein?
Ja, hört man sich da um, mischen sie sich ein? Ja, besonders der Eigentümer Holger Friedrich. Im einen Fall war ja bekannt geworden, da gab es einen größeren, auffallend lobenden Artikel über ein ostdeutsches Biotech-Unternehmen. Und es wurde nicht gesagt, dass Holger Friedrich dort im Aufsichtsrat sitzt. Da redet man mit der Gewerkschaft Verdi, die ist sehr kritisch. Sie sagt, es fehlt an innerer Pressefreiheit. Es gibt keine Brandmauer zwischen der Redaktion und Verlag. Und das Kernproblem sei eben, es fehlt eine unabhängige Chefredaktion.
Nun sind wir im Jahr 2020. Da hat auch die Pandemie viele Zeitungen und Printprodukte herausgefordert. Lässt sich sagen, wie die Berliner Zeitung wirtschaftlich dasteht?
Sehr schwer zu sagen, denn die Berliner Zeitung, die veröffentlicht keine Auflagenzahlen mehr. Das ist sehr verwunderlich. Es heißt, ja, das hängt mit der Pandemie zusammen. Man fragt sich, warum. Die anderen veröffentlichen ja auch ihre Zahlen. Und ob sie das wieder tun werden, weiß man auch nicht. Die entsprechende Frage von mir wurde nicht beantwortet. Also ich gehe davon aus, dass die gedruckte Auflage weiter gesunken ist. Die Berliner Zeitung liegt da auf Platz 2 hinter dem Tagesspiegel, dem Berliner Tagesspiegel. Interessant ist, das E-Paper, das ist seit März umsonst. Da lautet die Begründung, seriöse Informationen seien besonders in der Corona-Krise nötig. Man hat die Bezahlschranke abgeschafft. Aber das heißt natürlich gleichzeitig, der Berliner Verlag erzielt darüber keine Einnahmen. Die Anzeigenerlöse sind ja bei allen eingebrochen. Und deshalb fragen sich viele, kann der Berliner Verlag so, wie er aufgestellt ist, kann er überhaupt schwarze Zahlen schreiben? Bleibt da ein dauerhaftes Zuschussgeschäft? Wie lange sind die Eigentümer, das Ehepaar Friedrich, bereit und auch in der Lage, diese beiden Zeitungen quasi zu subventionieren? Und das fragen sich nicht zuletzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gewerkschaft Verdi prophezeit vielleicht noch ein Jahr und dann werde es da möglicherweise einen Schnitt geben und es könnte sogar sein, dass die Friedrichs wieder verkaufen. Man weiß es nicht.
Claudia van Laak war das zur Übernahme der Berliner Zeitung durch Silke und Holger Friedrich. Wir haben gerade schon gesprochen und erwähnt über die Ansprache zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Darin hat sie gestern noch einmal betont, die Pressefreiheit gehört zu Europa. Die EU hat bei diesem Thema allerdings ein paar Sorgenkinder, Länder, in denen Journalistinnen und Journalisten nicht ganz so frei recherchieren und publizieren können. Zum Beispiel in Ungarn. Die unabhängigen Medien dort ringen gerade um ihre Freiheit. Jüngstes Beispiel ist das Clubradio in Budapest, dessen Sendebetrieb bald eingestellt werden könnte. Noch ist der Kanal aber zu empfangen und Srdjan Govedareca hat ihn eingeschaltet.
Clubradio. Vélemények.
Fakten und Meinungen, das stellt das Clubradio im eigenen Claim in den Vordergrund. Zu hören im Großraum Budapest ist das Clubradio der einzige Radiosender mit nennenswertem Einfluss im Land, der nicht als regierungsnah bezeichnet werden kann. Doch nun droht dem Sender das aus, denn der staatliche Medienrat will das Nutzungsrecht für die Sendefrequenz des Clubradios nicht verlängern und neu ausschreiben. Eine politische Entscheidung, sagt Radiochef Andras Arato. Ein Gremium, das nur aus Fidesz-Mitgliedern besteht, also ein politisches Gremium, hat darüber entschieden, ob das ungarische Publikum das Clubradio hören kann oder nicht. Der Medienrat begründet die Entscheidung mit wiederholten Verstößen des Radios gegen Mediengesetze und Verordnungen in den vergangenen Jahren. Mitarbeiter des Radios widersprechen und halten die Begründung für vorgeschoben. Der Sender sei in der Vergangenheit zwar vom Medienrat gerügt worden, dabei sei es aber um Lappalien gegangen, wie etwa um den Vorwurf, der Sender spiele weniger ungarische als ausländische Musik. Mihai Hardi, stellvertretender Chefredakteur des Clubradios, hält die Entscheidung des Medienrats für rechtswidrig. Natürlich kann man sich darauf berufen, dass jemand in der Vergangenheit zum Beispiel Strafzettel wegen Falschparkens bekommen hat. Aber so etwas ermächtigt niemanden, das Auto des Besitzers zu klauen oder wegzunehmen. Doch gegen die Entscheidung des Medienrats sind keine Rechtsmittel vorgesehen. Und so wird das Clubradio sehr wahrscheinlich zum 14. Februar 2021 den Sendebetrieb auf der Budapester Frequenz einstellen müssen. Mihail Hardi wundert das nicht. Meiner Meinung nach war das Clubradio schon lange eine Zielscheibe, weil es die Wahrheit sagt. Und es tut sehr weh. Die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán steht schon lange in der Kritik, unabhängige Medien im Land zu gängeln. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender wurden 2010 in der staatlichen Medienholding MTVA zentralisiert, fast 500 Medienunternehmen in einer weiteren Holding zusammengefasst, die ihre Berichterstattung zentral koordiniert. Die wenigen unabhängigen Medien kämpfen ums wirtschaftliche Überleben, weil sie kaum staatliche oder private Werbeaufträge bekommen. So ist auch zu erklären, dass sich Ungarn seit 2010 im Ranking der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen von Platz 23 auf aktuell 89 von insgesamt 180 Staaten verschlechtert hat. Im August hatte die Redaktion der reichweitenstärksten Nachrichtenseite des Landes, Index, fast komplett gekündigt, weil sie die Unabhängigkeit ihrer Berichterstattung gefährdet sah. Jetzt geht es dem Clubradio an den Kragen. Für Journalistin Gabriela Horn eine Horrorvorstellung. Alle scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass die Lage bedenklich ist. Wenn man zum Beispiel im Auto sitzt, dann hört man meist Radio und dann gibt es bald nichts mehr als den Bullshit der Regierung. Und selbst wenn jemand den Klassiksender Bartok hört und sagt, okay, ich werde keine Nachrichten hören, sondern Sonaten von Beethoven, kommt 10 Minuten später keine Musik, sondern ein Propagandatext. Die ungarische Regierung weist die Vorwürfe, sie würde die Pressefreiheit im Land einschränken, vehement zurück. Ministerpräsident Viktor Orban sagte kürzlich, man müsse lediglich Google anwerfen, um allerlei Kritik gegen ihn in den ungarischen Medien zu lesen. Für Mitarbeiter des Clubradios klingen solche Beteuerungen wie Hohn. György Bolgár ist einer der bekanntesten Moderatoren des Senders und nimmt in einem Telefoninterview kein Blatt vor den Mund. Man kann auch uns mundtot machen, zumindest im Äther, wenn es die Regierung so möchte. Aber es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass die Regierung die Gesellschaft mundtot machen will. Andere Meinungen, andere Wörter und die Freiheit werden so ruiniert. Dem Clubradio steht es frei, sich für die eigene Sendelizenz erneut zu bewerben, wenn sie neu ausgeschrieben wird. Doch die Erfolgsaussichten werden im Sender als eher gering eingeschätzt. Generaldirektor Richard Stock will aber nicht aufgeben. In irgendeiner Form werden wir bleiben. Das Radio wird am 14. Februar 2021 nicht aufhören zu senden. Wir bleiben bei unseren Hörern.
Srdjan Govedarica berichtete. Sie haben es gerade gehört, nicht nur das Clubradio wird eingeschränkt, auch die Existenz der reichweitenstarken Webseite Index ist bedroht. Dessen ehemaliger Chefredakteur Czobolcz Dull ist heute Abend in Potsdam und dort bekommt er den Medienpreis M100. Der Journalist Stefan Oschwart beobachtet die ungarische Medienlandschaft schon seit langem. Wofür bekommt Czobolcz Dull den Preis?
Ja, es ist eine Geste der Solidarität für seinen Einsatz für Pressefreiheit in Ungarn und gegen seine Versuche, sich gegen politische und für die Versuche von Czobolcz Dull, sich gegen politische Einflussnahme zu wehren. Dull hatte ja seinerzeit als Index-Chefredakteur die feindliche Übernahme durch einen Orban-Oligarchen angeprangert und die Pressefreiheitsampel sozusagen schon früh auf gelb gestellt. Achtung, Pressefreiheit in Gefahr. Und daraufhin hieß es dann, er plaudert interna aus, er flog raus. Die Redaktion trat dann aus Solidarität geschlossen zurück. Es gibt ein sehr bewegendes Handyvideo, als er der Redaktion seinen Rücktritt mitteilt und die regierungsnahe Presse, die ist dann auf ihn losgegangen. Seine Handynummer wurde veröffentlicht, er wurde eingefeindet wegen angeblicher Kontakte zur Opposition. Ein Fernsehsender rückte ihm zu Hause sogar mit laufender Kamera auf die Pelle. Also eine regelrechte Hexenjagd, das ist Ungarn 2020.
Sie haben es gerade gesagt, fast die gesamte Index-Redaktion hat sich hinter ihn gestellt und gekündigt. Geben die Journalistinnen und Journalisten auf?
Nein, keineswegs. Etwa 50 bis 60 aus der alten Redaktion haben schon etwas Neues gestartet, nämlich das Online-Medium Telex. Sie haben gleich damit angefangen, über Facebook Unterstützer zu sammeln, haben Crowdfunding betrieben und über 30.000 Unterstützer in kürzester Zeit haben sich auch hinter Telex gestellt. Und jetzt soll es dann bald so richtig losgehen. Die Chefs, die haben sich kürzlich mal geäußert, öffentlich und sie wollen so eine Art Genossenschaftsmodell für dieses neue Medium. Sie sagen, das Medium soll vor allem den Journalisten gehören. Warum? Klar, um Unabhängigkeit zu sichern, denn sie wissen ganz genau, das haben sie auch betont in öffentlichen Statements, dass sobald irgendjemand anderes damit reinfunkt, dann ist die Unabhängigkeit in Gefahr. Sie haben das eben schon erlebt in den letzten Jahren. Sobald ein Oligarch von Fidesz Gnaden dort eben ein Geschäft wittert, dann ist er drin und dann gibt es eben solche feindlichen Übernahmen.
Es gibt noch ein anderes Thema, das gerade für Diskussionen sorgt. Und zwar geht es um den langjährigen Ungarn-Korrespondent der Welt, Boris Kalnoky. Der wird jetzt Leiter einer ungarischen Journalistenschule. Warum sehen das viele so kritisch?
Ja, das war die erste Geschichte dieses neuen Mediums Telex. Die hatten das auf den Markt gebracht und viele Journalisten und interessierte Ungarn sehen das in der Tat kritisch, denn sie haben viele Berichte von Kalnoki gelesen, die nicht immer, aber doch sehr oft auf Regierungslinie lagen. In Ungarn gilt Kalnoki als Orbán-Versteher. Als solcher hat er sich immer mal wieder geäußert, mal kritisch, meist aber eher wohlwollend. Und anders als viele unabhängige Journalisten in Ungarn, aber auch Korrespondenten, auch wir ARD-Leute, hatte Kalnoki immer Zugang zu hochrangigen Regierungsvertretern, bekam Interviews, exklusive Infos. Und manch einer sagt eben jetzt, das ist sozusagen die Belohnung für freundliche Berichterstattung. Und Gábor Poják, er ist der Leiter des Mediendepartements an der Uni Pécs, er sieht die Berufung Kalnokis als sozusagen Feigenblatt für die Regierung Orbán. Man schmückt sich da mit dem Namen Welt, einem renommierten Medium. So war es dann auch in einem regierungsnahen Portal zu lesen. Überschrift: Deutscher Korrespondent leitet Fidesz-Journalistenschule. Und so unabhängig wie Kalnoki das jetzt in Interviews behauptet, wird diese Journalistenschule sicher nicht sein. Denn der Kuratoriumsvorsitzende ist ein Staatssekretär. Und wenn man weiß, wie in Ungarn die Uhren gehen und wie Fidesz geführte Institutionen funktionieren, dann weiß man, da gibt es sicher Einfluss von Seiten der Regierung.
Die Regierung beeinflusst auch die Berichterstattung, indem sie Anzeigen gezielt bei regierungstreuen Medien schaltet. Das alles passiert mitten in der Europäischen Union, eine Art staatliche Subventionierung. Macht die EU-Kommission dagegen denn nichts?
Naja, die EU, die ist öffentlich immer sehr besorgt und das war's dann. Als das Mediengesetz vor 10 Jahren kam, da gab es zwar ein Vertragsverletzungsverfahren, es wurde ein bisschen kosmetisch am Gesetz geändert, aber das war es dann auch. Brüssel war zufrieden, die Regierung Orbán auch. Und Gábor Poják, der schon erwähnte, und andere, die haben gegen das Übergewicht der regierungsnahen Medien, da gibt es ja eine Stiftung mit fast 500 Medien, Beschwerde eingelegt in Brüssel. Reporter ohne Grenzen moniert immer wieder, es passiert einfach nichts. Auch ausländische Verlage haben sich ja zurückgezogen und die Medien Orbáns Oligarchen überlassen. Und auch deutsche Unternehmen tun nichts. Sie hätten Gewicht, aber sie schalten zum Beispiel auch keine Anzeigen in unabhängigen Medien.
Stefan Oschwart war das zur Lage der unabhängigen Berichterstattung in Ungarn. Und jetzt gibt es einen Rekord zu vermelden. Das angeblich erfolgreichste TikTok-Video aller Zeiten. Erwarten Sie jetzt nicht zu viel. Das Video ist nicht sonderlich spektakulär. Zu sehen ist das Gesicht der 19-jährigen Bella Porch, die die Lippen TikTok-typisch zu einem Song bewegt. Ja, das ist der ganze Clip, der dauert nur 10 Sekunden, hat aber schon über 33 Millionen Likes eingesammelt. Likes, das ist die Währung einer ganzen Generation, weltweit begehrt und das auch in Ägypten. Die dortigen TikTok-Stars riskieren allerdings, für ihre Posts und Videos im Gefängnis zu landen. Und das betrifft speziell junge Frauen. Jürgen Striak berichtet aus Kairo.
Mode- und Schminktipps, Popmusik, Tanz und Plüschtiere. Die Videos, die junge Ägypterinnen bei TikTok hochladen, sind so bunt, laut und auch albern wie die ihrer Altersgenossinnen in anderen Ländern. Manche von ihnen haben mehrere Millionen Follower und betreiben zusätzlich noch einen YouTube-Kanal. Auch die ägyptischen Influencerinnen erhalten Werbeangebote. Das Internet hilft ihnen dabei, finanziell unabhängig zu sein. Eine von ihnen war Manar Sami. Einem ägyptischen Reporter erzählte sie, dass sie das Medium liebt. Mit der Zeit wird das für mich zu einem Vollzeitjob. Ich kann sogar ganz mit der Flugbegleitung aufhören. Manar Sami ist geschieden und Mutter eines Kindes. Sie hat für Bekleidungsfirmen gemodelt und als Flugbegleiterin gearbeitet, bis sie verhaftet wurde wegen ihrer TikTok-Videos. Der Anwalt Ashraf Farhad hat Manar Sami und weitere 11 Frauen verklagt. Nach westlichen Maßstäben sind ihre Videos vergleichsweise harmlos. Nackte Schultern, enge Tops und gelegentlich mal ein freier Bauchnabel. Aber Ashraf Farhad sieht trotzdem die öffentliche Moral in Gefahr. Bei der Ehre gehe es nicht nur um die Jungfräulichkeit eines Mädchens, sondern auch um ihr Verhalten. Ein Mädchen sollte Scham haben. Wer seinen Körper anderen Menschen zeige, habe keine Ehre. Ein Gericht verurteilte Manar Sami zu 3 Jahren Gefängnis sowie zu einer Geldstrafe von umgerechnet 16.000 Euro. Seit dem Frühjahr wurden mindestens 9 TikTok-Influencerinnen verhaftet. Mindestens 5 von ihnen erhielten bereits Haftstrafen bis zu 3 Jahren. Rechtsanwalt Farhad ist ein selbsternannter Sittenwächter. Aber Staat und Justizapparat billigen und ermöglichen seine Hexenjagd gegen die TikTok-Frauen. Die Frauenrechtsaktivistin Radir Ahmed glaubt, dass es vor allem darum geht, jungen Frauen ihre Grenzen in der Männergesellschaft zu zeigen, vor allem wenn sie aus unteren Schichten stammen. Es gehe bei den TikTok-Verfahren um soziale Kontrolle. Der Staat profitiert davon, denn so bleibt das soziale System erhalten. Jeder an seinem Platz, jeder in seiner Klasse. Die Frauen hören auf die Männer und wenn sie nicht auf die Männer hören, dann wird eingegriffen. Viele junge Ägypterinnen und Ägypter haben die engen Grenzen in der konservativen Gesellschaft längst verinnerlicht. Die TikTok-Frauen würden die Strafe verdienen, sagt der 18-jährige Schüler Fatih Mohammed. Sie entblößen sich und verbreiten Prostitution im wahrsten Sinne des Wortes. Die etwa gleichaltrige Menna Sabr trägt Halsbänder und Ohrclips. Ihre Lippen sind geschminkt, das Haar ist gegelt. Im Grunde ähnelt ihr Aussehen dem der TikTok-Frauen. Trotzdem begrüßt sie die Festnahmen. Sie verdienen es, dass man sie einsperrt, weil sie sich in den Videos ausziehen. Die eine trägt Spaghetti-Träger und kurze Hosen, das geht nicht. Eine junge Frau mit Kopftuch verteidigt hingegen die TikTok-Frauen und verurteilt die Haftstrafen. Nein, 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 so weit sollte es nicht gehen. Manchmal kommt etwas in Mode und danach ist es wieder out. Dann lacht man über sich selbst und fragt sich, was habe ich damals bloß gemacht?
Junge Influencerinnen in Ägypten landen für ihre TikTok-Videos im Gefängnis. Darüber berichtete Jürgen Striak.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Rudolf Hillebrecht. Ich bin Redakteur bei der Lokalzeitung Gandersheimer Kreisblatt in Südniedersachsen. Hauptthema unserer Ausgabe von Freitag ist Soccer Arena am Jugendzentrum Phoenix. Wie steht es um das Projekt? Für 40.000 Euro war dort eine Soccer-Arena geplant, die jetzt aber im Moment auf Eis liegt, weil die Förderrichtlinien über Corona in der Zwischenzeit geändert worden sind und die Fördertöpfe nicht mehr in der Form zur Verfügung stehen, dass man den Eigenanteil noch stemmen könnte. Pfarrer Thomas Egert als treibende Kraft hinter dem Projekt will aber trotzdem nicht aufgeben. Er ist auf der Suche nach anderen Zuschuss- und Fördermöglichkeiten und gibt sich optimistisch. Die Arena wird 2020 sicher nicht mehr kommen, sagt er. Aber wir haben das nächste Jahr im Blick und bleiben sprichwörtlich in der Sache am Ball.
Das war ein Einblick ins Gandersheimer Kreisblatt. Und vielleicht haben Sie Lust, auch mal bei uns hinter die Kulissen zu schauen. Das geht in unserem neuen Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Anmerkungen und Fragen schicken zum Thema Journalismus und Medien. Unsere Mailadresse lautet nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten geht es mit einem Medienthema weiter. Der Büchermarkt dreht sich um falsche Todesmeldungen auf Twitter. Ich freue mich, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.